Dankeschön für den Lobpreis und Dankeschön auch nochmal für dieses wichtige Wort. Und es ist gut, dass wir jetzt hier gemeinsam sein können in der Gegenwart Gottes. Und wir glauben ja, dass wenn wir uns hier treffen, wenn wir uns hier versammeln, dass dann tatsächlich dieser Gott da ist, dieser Gott, der Wunder tut, dass Gott wirklich wirkt. Und ich weiß nicht, ich probiere es hier gerade nochmal etwas zu optimieren mit dem Mikro. Ich weiß nicht, wie du heute hier hingekommen bist, wie du heute hier sitzt in dieser Gegenwart von Gott. Ja, gerne. So geht es wahrscheinlich besser, genau. Ja, wir sind überzeugt, dass Gott wirkt, wenn wir uns hier als Gemeinde treffen, dass der Geist Gottes dann hier nochmal in besonderer Weise gegenwärtig ist. Paulus schreibt einmal an die Korinther, wenn ihr und der Geist Gottes versammelt seid, dann habt ihr eine besondere Autorität. Dann kann mehr passieren, als wenn ihr nur alleine zu Hause seid, dann kann sogar mehr passieren, als wenn ihr im Hauskreis seid. Das sind alles so großartige Gelegenheiten, aber auf dem Zusammenkommen der Gemeinde liegt nochmal ein besonderer Segen. Das sagt uns das Neue Testament. Warum? Weil Jesus selbst zugesagt hat, dann in der Mitte zu sein. Und ich weiß nicht, wie du jetzt hier sitzt. Vielleicht wie diese Frau im Alten Testament, Hanna, die auch in das Haus Gottes kam und sie war so verzweifelt. Sie war so bedrängt, nicht nur, weil sie ein objektives Problem hatte, sondern auch, weil sie so schlecht behandelt wurde von ihrer engsten Umgebung. Und sie hatte nicht die Kraft, das auszusprechen vor Gott, nur ihre Lippen bewegten sich. Und sie ist aus dieser Gegenwart Gottes wieder herausgegangen und hat gespürt, dass sich Dinge verändert haben. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Vielleicht kommst du auch so in dieses Haus Gottes heute, wie damals nach Weihnachten Maria und Josef, glücklich, begeistert mit diesem kleinen Jungen, mit diesem Geschenk Gottes, das Gott ihnen gemacht hatte. Alles war überstanden, der ganze Stress, der Stall, die Volkszählung. Was war das für ein Theater? Was waren das für Gefahren? Kleine Kinder damals besonders, wie gefährdet waren die ohnehin schon? Und dann brachte man sie in den Tempel, wenn man so das Gefühl hatte, jetzt ist das Kind aus dem Gröbsten raus, das wird wahrscheinlich nicht gleich im Kindbett sterben. Und sie waren so begeistert und so erfüllt und traten damit in die Gegenwart Gottes. Und haben so wichtige Worte gehört, nicht nur für dieses Kind, sondern auch für sich selbst, für die Herausforderungen, die Gott mit diesem Geschenk gemeint hatte für sie. Auch deine Seele, sagt Simeon zu Maria, wird ein Schwert durchdringen. Gott wird dich stark machen, auch für Herausforderungen, die noch kommen. In diesem Geschenk liegt die Zusage, dass Gott auch weiter bei dir sein wird. Und ganz egal, wie das bei dir jetzt aussieht, vielleicht ist es auch beides, wie es bei denen aussieht, die übers Internet zuhören, die Kraft Gottes ist da zu wirken. Wie es einmal an einer anderen Stelle heißt, als es ruchbar wurde, dass Jesus im Hause war, die Kraft Gottes war da zu wirken. Und so wollen wir jetzt auch diesen zweiten Adventssonntag hier miteinander feiern und gemeinsam auf das Wort Gottes hören. Du kannst gerne die Präsentation starten. Ich habe den Bibelvers ausgesucht für uns, den Bibeltext, den ja auch offiziell für den zweiten Adventssonntag vorgesehen ist. Das sind einige Verse aus Jesaja 63 und Jesaja 64. Und ich möchte das gerne mit euch lesen, nochmal mit der Brille unseres Jahresmottos, mit der Frage nach Gottes Kraft und nach auch unserer Rolle dabei, nach Gottes Kraft und unserem Einsatz. Und vielleicht lasst ihr euch auf diesen alten Text ein. Ich kann euch nur empfehlen, die Adventszeit zu nutzen, den zweiten Teil des Buches Jesaja einfach nochmal zu lesen. Das sind ja auch ganz klassische Advents- und Weihnachtstexte, wunderbare Verheißungen. Letzte Woche sagte mir ein Bruder in einem kurzen Gespräch, dass für ihn so ein Kapitel aus diesen Kapitelnende Jesaja so besonders wichtig geworden ist. Ich habe dann gemerkt, wusste jetzt gar nicht, was da so genau steht und habe mich dann auch anregen lassen, das nochmal neu zu lesen und festgestellt, dass heute auch ein Teil aus diesem wunderbaren Jesaja für uns dran ist. Und wenn ihr möchtet, lesen wir das jetzt erstmal gemeinsam. Es sind nur ein paar Verse. Es fängt an in Jesaja 63, Vers 15. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen und herrlichen Wohnung. Das ist ein Gebet, das hier an Gott gerichtet wird. Schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen und herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Und jetzt noch ein paar Verse aus Jesaja 64. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Das ist wahrscheinlich ein ganz altes Lied, das hier in das Buch Jesaja übernommen worden ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so einen Bibeltext lese, der strömt so an mir vorbei, das hat sich irgendwie gut angehört oder zum Teil auch vielleicht etwas rätselhaft. Und irgendwie muss man das für sich erstmal so sortieren. Ich möchte mit euch gemeinsam versuchen, mal so in drei Schritten durchzugehen. Das ist hier zum einen ein Klagelied über das, was nicht stimmt, über das, was trotz Advent oder gerade im Advent vielleicht besonders schwierig ist. Das ist zweitens ein Gebet. Da wird Gott um Dinge gebeten, die er doch bitte tun soll. Und drittens ist das auch ein Text, der etwas ausspricht darüber, wie Gott im tiefsten und innersten ist. Und in diesen drei Schritten gehen wir das jetzt mal durch. Und wir fangen an mit diesem Klagelied. Auf der Achterbahn der Adventsgefühle habe ich gefunden, dazu im Internet, bei den zahllosen Predigten, die es zu diesem Bibeltext schon gibt. Und es ist ja auch gerade schon angeklungen in dem Wort, das wir gehört haben, die Adventszeit ist vielleicht manchmal besonders geeignet dafür, uns diese Spannung deutlich zu machen zwischen eigentlich sollen wir jetzt alle ganz besinnlich und friedlich sein und andererseits ist das die kürzeste Adventszeit ever, nur 3 Wochen. Das presst alles nochmal besonders zusammen, die ganzen Weihnachtsfeiern, Termine, schon die Kinder müssen sich überlegen, wie sie das alles hintereinander bekommen. Und man spürt so diesen Widerspruch zwischen dem Wunsch nach einem ganzen, nach einem heilen, nach einem ruhigen Leben und dem, was dann manchmal die Realität bedeutet. Das ist so unsere allgemeine Wirklichkeit. Jeder hat dann nochmal so seine eigene. Und dieses Lied passt insofern in die Adventszeit und ist wohl nicht ohne Grund für diesen Sonntag auch ausgesucht worden als Klagelied. Und ich habe euch jetzt nur mal die Klagen rausgesucht aus diesem Bibeltext. Wir gehen das jetzt einmal durch und lesen nur die Klagen. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht, wird hier Gott gefragt. Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Ich lese euch das nochmal aus einer anderen Übersetzung vor. Da gibt es immer einen großen Spielraum für die Übersetzer, wie sie Dinge dann auffassen und übersetzen. In dieser Übersetzung hier heißt es: Die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Dann geht es weiter. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kurze Zeit haben sie, die Feinde, dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Alles ist weg. Das ist ein Klagelied aus der Zeit des Exils, vielleicht auch aus der Zeit danach. Vielleicht ist es auch ein prophetisches Lied, das auf diese Zeit vorausblickt. Da dürft ihr euch je nach eurer theologischen Auffassung frei entscheiden. Man nennt diesen Teil des Jesaja-Buchs auch Tritto-Jesaja, der dritte Teil des Jesaja-Buchs, in dem nochmal vieles, was vorher aufgeschrieben worden ist, reflektiert wird, wieder aufgegriffen wird, mit einer anderen Perspektive versehen wird. Und die Situation, in der sich das Volk Israels damals befand, war die, dass sie aus ihrem Land vertrieben worden waren. Sie waren irgendwo in der Fremde, sie hofften auf eine Rückkehr. Die Rückkehr kam auch irgendwann, fiel aber nicht so schön und so großartig aus, wie man sich das erhofft hatte. Und es herrschte so eine allgemeine Stimmung von Verzweiflung. Und dieses Lied, manche meinen auch, das wäre mal irgendwann der Schluss oder ein Vorabschluss dieses Buches gewesen, bringt so diese ganze Stimmung zum Ausdruck. Die Stimmung, die da ist, wenn man das Gefühl hat, dass Gott scheinbar schweigt, dass sich da nichts mehr tut, dass man so viel gehofft, gebetet hat, geglaubt hat, so viel gekämpft hat und dann ist alles so wie vorher. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurden. Und es ist wichtig, dass solche Klagelieder in der Bibel aufgeschrieben sind. Ich weiß nicht, wann du dein letztes Klagelied an Gott gerichtet hast. Kannst du dich ja mal fragen. Manchmal machen wir das gar nicht. Vielleicht fällt dir eher ein, wann du dein letztes Klagelied an deine Frau gerichtet hast oder an deinen Mann gerichtet hast oder wann du das letzte Klagelied deinem Kollegen vorgesungen hast oder deinem Chef gegenüber. Das gehört auch alles zum Leben dazu. Aber hier sind Leute, von denen wir lernen können, die sich mit ihren Klagen, auch mit ihrer scharfen Kritik unmittelbar an Gott wenden. Bis hin zu der Frage, warum machst du deinen Job nicht? Warum sind deine Barmherzigkeiten, das ist doch unsere Sache, hart zu sein und deine Sache, weich zu sein. Warum bist du mir gegenüber so hart, wird hier gefragt. Und es ist gut, dass das so aufgeschrieben worden ist, weil es bei Gott an der richtigen Adresse ist. Man hört aber auch heraus, dass hier natürlich Fragen und auch ein Bewusstsein dafür da ist, wie das alles gekommen ist. Und vielleicht ist es am berührendsten, diesen einen Satz zu lesen: Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Da sind so zwei Themen drin. Das Abirren, das, was man an sich falsch gemacht hat, die Sünden, die man getan hat. Und manchmal ist es gut, sich das auch ganz konkret klar zu machen, sich nochmal zu fragen, wie war das heute, wie war das in der letzten Woche, mit welchem Vergebungsbedarf komme ich hier auch heute in die Gegenwart Gottes und da bin ich richtig hier mit diesem Vergebungsbedarf bei diesem Gott, der vergibt. Und es gibt noch sowas Weitergehendes, was hier angesprochen wird, und unser Herz verstocken. Das ist nicht nur Verirrung, sondern Verstockung. Und in diesem Klagelied, in dieser Klage, die sich gegen Gott richtet, in dieser ganzen Verzweiflung, steckt auch ein tiefes Bewusstsein dafür drin, welchen Anteil man daran selber hat. Und das ist ja auch die geschichtliche Erfahrung, die hier mit diesem Exil sich für das Volk Israel verbindet und die im ganzen Alten Testament ausgelegt wird. Und ich möchte jedem sagen, der heute hier ist, mit dem Bewusstsein, in meinem Leben habe ich Dinge falsch gemacht. In meinem Leben habe ich irgendwann auch nicht mehr die Kraft gefunden, mich dazu zu bekennen, mein Herz wieder aufzumachen. Möchte ich sagen, dass du mit diesem Thema bei Gott an der richtigen Adresse bist und dass heute hier eine Gelegenheit ist, das alles vor Gott niederzulegen. Hier sind Menschen, mit denen du das auch gemeinsam tun kannst, aber entscheidend ist das, was zwischen dir und Gott passiert. Dafür ist nicht entscheidend, ob du das zum allerersten Mal tust oder ob du schon oft zu Gott gekommen bist, ob alle hier denken, dass bei dir alles in Ordnung ist. Es gibt Christen, die sind so lange schon mit Jesus unterwegs. Ich war mal in einer Gemeinde, da hörte ich, dass da Leute, die trugen Verantwortung in der Gemeinde, aber als Nachbarn kamen sie einfach nicht miteinander klar und kämpften um Dinge, die, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, im Licht der Ewigkeit vielleicht nicht so eine ganz große Bedeutung hatten. Das ist jetzt lustig. Es war aber für die Leute gar nicht lustig und die kamen da auch nicht einfach drüber weg. Und mit so ein paar lockeren Sprüchen konnte man denen auch nicht weiterhelfen. Aber es ist so wichtig, in dieser Klage, die wir führen dürfen, zu entdecken, da ist ein Gott, zu dem wir kommen können mit diesen Dingen. Aber euch ist sicher aufgefallen, wie eigenartig das hier formuliert ist. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Also hier ist es quasi Gott, der uns vom richtigen Weg abbringt und Gott, der unser Herz verstockt. Im Buch Jesaja ist das ein großes Thema, schon im Auftrag an Jesaja, in Jesaja 6, spielt dieses Thema der Verstockung als Gericht Gottes eine besondere Rolle. Auch das nochmal ein Argument, das für die, bei allem Primo, Deutero und Trito Jesaja, doch für die Einheit des Buches Jesaja spricht. Aber es ist eigenartig, dass das hier auch noch Gott zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das diese Woche auch im Radio gehört habt oder in der Zeitung gelesen habt. Der Papst hat ja in einer Andacht gesagt, er findet es eigenartig, dass in den meisten Übersetzungen das Vaterunser so übersetzt ist, dass da steht, und führe uns nicht in Versuchung. Weil darin ja der Gedanke liegen würde, dass Gott uns tatsächlich in Versuchung führt. Und das könnte man ja einem liebevollen Vatergott eigentlich gar nicht zuschreiben, dass er jetzt uns sozusagen absichtlich in Versuchung führt. Und deswegen müsste man das irgendwie anders übersetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Brasilianisch, oder wo kommt der Papst ursprünglich her? Spanisch, ob das in der spanischen Übersetzung auch irgendwie anders formuliert ist. Ich habe jedenfalls dazu eine ganze Seite in der Rheinischen Post lesen dürfen, wo dann also ganz viele Theologen dazu befragt worden sind, deutsche Theologen, die dann gesagt haben, nein, nein, also da gibt es nichts zu deuteln, die Übersetzung ist richtig, die bleibt auch so. Da kann man gar nichts dran ändern. Aber persönlich nehme auch an, dass die Übersetzung richtig ist und so bleiben wird. Trotzdem hat der Papst da ja nochmal eine Frage aufgeworfen, die im Grunde genommen die gleiche Frage ist, die wir vielleicht auch haben, wenn wir das hier lesen. Wie kann man denn sagen, dass Gott das tut? Dass Gott uns von unseren Wegen abirren lässt? Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns vielleicht klar, dass das auch damit nicht gesagt werden soll. Und wenn ihr den Text als Ganzes, auch noch die Verse davor und danach lest, gibt es hier nichts zu deuteln an der Frage, wer das zu verantworten hat. Aber ich glaube, was hier zum Ausdruck gebracht werden soll und auch mit der Bitte des Vaterunser, ist die totale Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit, in der wir da stehen. Und dass wir von uns aus gar nicht die Kraft haben, etwas anderes zu tun. Dass wir von uns aus gar nicht herauskommen aus diesem Abirren und aus dieser Verstocktheit. Und dass es nur sich ändern kann, wenn Gott tatsächlich aktiv eingreift, wenn er es ist, der uns herausholt aus unserer Schuld und aus unserer Verstocktheit. Und das ist so eine spannende Frage, gerade auch mit angesichts unseres Jahresmottos, wo wir über das Wirken Gottes nachdenken wollen, über seine Kraft und über unseren Einsatz. Und da ist es so wichtig zu verstehen, der Ausgangspunkt von allem ist die Kraft Gottes. Und nur durch seine Kraft kann sich an unserem Abirren und an unserer Verstocktheit etwas ändern. Und viele von euch haben wahrscheinlich diese Erfahrung auch schon gemacht. Man kann es so oft und so ernsthaft versuchen, wie man will. Im Kern kann man aus eigener Kraft nicht zu Veränderungen kommen. Das sagt jedenfalls das gesamte Alte und Neue Testament. Und deswegen ist es so gut, dass wir auf die Kraft Gottes vertrauen dürfen. Deswegen ist es so gut, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen. Und deswegen ist es so richtig, Gott darum zu bitten. Ich weiß nicht, was bei dir das Thema ist, mit dem du kämpfst in deinem Leben, was die Sünde ist, mit der du kämpfst, was die Verhärtung ist in deinem Herzen, mit der du es zu tun hast. Du kannst anfangen, Gott darum zu bitten, dass er etwas daran verändert. Und dann wirst du erleben, dass Gott einen Weg mit dir geht. Davon bin ich überzeugt. Und das können viele auch berichten. Es gibt Leute, die so ungläubig waren, so überzeugt, dass sie niemals glauben können, die aber irgendwann den Schritt getan haben zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann mach mir das unabweislich klar. Dann mach mir das so deutlich, dass ich davon auch wirklich überzeugt sein werde. Und die dann erlebt haben, dass Gott tatsächlich angefangen hat zu handeln. Es geht nicht aus eigener Kraft, aber es geht mit Gottes Kraft. Und deswegen ist es so richtig, dass unsere Klagen einen Adressat haben. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich habe vor einigen Monaten mal mit einem Mann gesprochen, der etwas sehr Trauriges erlebt hatte und diese ganzen Gefühle hatte, die man dann hat, Wut, Trauer, Verzweiflung, habe ich das alles richtig gemacht, was hätte ich anders machen können? Und er sagte zu mir, und das Schlimmste ist, man hat ja niemanden, an den man das richten kann. Man hat niemanden, an den man das richten kann. Und es ist so gut, dass wir hier in dieses Haus kommen, in die Gegenwart Gottes und wissen, hier ist jemand, an den wir das richten können und der das nicht nur aushalten kann, sondern der sich mit uns auf einen Weg macht. Und das ist das Thema der Adventszeit, der Erwartung darauf, dass es einen Gott gibt, der etwas ändert. Und deswegen stehen neben diesen Klagen, die wir jetzt gelesen haben, in diesem Bibeltext auch Bitten. Und das verbindet sich mit der Frage, wie wirkt denn Gottes Kraft? Wie ist das denn, wie sieht das denn aus, wenn Gott dann auf unser Klagen und auf unser Bekenntnis reagiert? Und jetzt lesen wir diese Bitten. Die Klagen, die wir gerade gelesen haben, stehen jetzt nur noch blass da. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Das sind die Bitten. Diese hier steht jetzt nur scheinbar am Schluss in dem gesamten Gebet, das wir nicht ganz gelesen haben, steht das mehr oder weniger in der Mitte. Ja, und deswegen ist es auch gut, mit dieser Bitte, die hier in der Mitte steht, anzufangen, der Gott, der durchgreift. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch ab und zu mal wünscht, dass einfach mal so die Faust aus dem Himmel kommt und in bestimmte Sachen mal reinschlägt. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. So der ganz große Blitz. Ihr kennt das ja sicher auch. Von Idioten umzingelt oder alle, die gesamte Materie hat sich, die materielle Welt hat sich gegen dich verschworen und reagiert nur noch zäh auf das, was eigentlich geschehen sollte. Und man würde sich wünschen, dass Gott einfach mal durchgreift. Und das ist auch keine, das ist nicht nur eine Bitte für die verrückten 5 Minuten. Manches, was man auf der Welt sieht, ist so schrecklich, dass man wirklich denkt, Herr, kannst du da nicht mal irgendwo nach Nordkorea irgendwas hinschicken, ein Einsatzkommando oder irgendwas, was da mal für Ordnung sorgt, so geht das doch alles nicht weiter. Oder schick mal irgendjemand mit Beruhigungstabletten nach Amerika, was auch immer es sein soll, dass Gott einfach mal durchgreift, dass es mal richtig kracht. Und das sind ja sehr martialische Bilder, die hier gezeichnet werden. Da soll praktisch gleich alles zerfließen, zerschmelzen, damit die Gerechtigkeit sich mal Bahn bricht. Und solche Gefühle sind bei Gott an der richtigen Adresse. Ihm dürfen wir das alles sagen, er kann das aushalten. Und zum Advent gehört ja auch die Erwartung und die Erinnerung daran, ja, Gott ist auch der Gott, dessen Versprechen, die Dinge richtig zu stellen, gilt. Dieser Horizont ist ja nicht weggewischt. Das, was die Bibel sagt über die Zukunft, so schwer wir das auch verstehen und einordnen können, bleibt ja wichtig für den christlichen Glauben. Wir könnten hier nicht handeln, wir könnten uns hier nicht einsetzen für das, was gut und richtig ist, wenn wir nicht wüssten, dass das Teil eines großen Projektes ist, mit dem Gott diese Welt auch ganz in Ordnung bringen will und auch in Ordnung bringen wird. Deswegen ist das ja auch ein Teil dessen, was den christlichen Glauben so stark macht. Und trotzdem ist es richtig, sich zu fragen, ja, wie wirkt denn dieser Gott gerade jetzt auch heute in unserer Zeit und wie hat er gewirkt in der Geschichte? Und ich finde diesen Satz so schön, der da steht, dass Gott gebeten wird, den Himmel zu zerreißen. Und wie ist das, wenn Gott den Himmel zerreißt? Dann ist das häufig ganz anders. Und im Advent gehen wir auf dieses Weihnachtsereignis zu, wo der Himmel nicht sichtbar, nicht mit einem Knall zerrissen ist, sondern wo heimlich und still dieses Kind geboren wird, wo Gott als Mensch auf diese Welt kommt, unter ganz unscheinbaren Verhältnissen und dadurch alles verändert. Das zentrale Wunder des christlichen Glaubens, die Menschwerdung Gottes. Der Himmel geht auf und dieses Kind ist da. Und wenn wir diesem Kind dann folgen, dann gibt es Momente, an denen das auch spürbar wird, hörbar wird. Bei der Taufe, als Jesus aus diesem Wasser aufsteigt, da sieht Johannes diesen Himmel sich teilen und der Geist Gottes kommt wie eine Taube herab mit dem Bild des Friedens. Und so möchte Gott uns helfen, diese Welt und auch unser Leben zu verändern. Und besonders berührend und wichtig ist das dann am Kreuz. Da, wo das Entscheidende passiert. Das Matthäusevangelium sagt uns, als Jesus dann starb, mit diesem Schrei gestorben ist, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang des Tempels von oben bis unten. Und dann gibt es auch kosmische Zeichen, von denen Matthäus da berichtet, Erdbeben, Gräber tun sich auf, Tote werden lebendig, gehen nach seiner Auferstehung in die Stadt. Diese große Faust, die wir uns manchmal wünschen, war dieser Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Da ist es geschehen. In diesem Tod hat Jesus alles besiegt, hat Jesus uns einen Weg gewiesen, wie wir aus der Abirrung, aus der Verstockung herauskommen können. Und ich will das auch nochmal sagen, da ist es passiert, am Kreuz, im Sterben. Das war das Werk, das Jesus getan hat. Deswegen bebt dann die Erde, deswegen zerreißt dann der Vorhang des Tempels, als Jesus gestorben ist. Er ist nicht danach irgendwie in die Hölle hinabgestiegen und hat sich da irgendeinen gigantischen Kampf mit irgendeiner Unterweltschlange geliefert. Das ist nicht der Punkt dabei gewesen. Es ist am Kreuz passiert, dadurch, dass Jesus dort wehrlos gestorben ist und für unsere Sünden alles auf sich genommen hat. Das ist der zerrissene Himmel. Und weil das da passiert ist, kann das Wirklichkeit werden, was hier erbeten wird, in diesen Bitten, die wir gelesen haben. Da geht es um einen Gott, der herabsieht und noch mehr um einen Gott, zu dem hier gesagt wird, kehre zurück. Um einen Gott, der selbst reinkommt in das, was uns Schwierigkeiten macht. Wenn ihr euch zu Hause die Zeit nehmt, das 63. Kapitel ganz zu lesen, ich empfehle es euch ausdrücklich, dann findet ihr da ganz, ganz wunderbare Worte. Dann heißt es, dass Gott zu einem Heiland wurde für das Volk Israel. Und dann gibt es da diesen wunderbaren Satz, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das ist der Gott, der nicht nur von oben herabsieht, sondern der Gott, der tatsächlich in mein Leben zurückkehren möchte und der mir in all den kleinen und großen Kalamitäten und Schwierigkeiten so nah sein möchte, dass das auch für mich gilt. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Ja, und damit sind wir schon beim Bitten angekommen, bei dem Gott, der hier beschrieben wird, an den man sich mit solchen Bitten wenden kann und dem man begegnen kann, vielleicht auch nochmal ganz neu in dieser Adventszeit. Wir haben jetzt vielleicht besser verstanden, wie sich Gottes Kraft auswirken möchte in unserem Leben. Und das passiert dann, wenn wir diesem Gott tatsächlich persönlich begegnen. Und jetzt lesen wir noch diese Sätze, die sich auf diesen Gott beziehen. Alles andere ist wieder in blasser Schrift gedruckt. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist dein Name von alters her. Und dann heißt es nochmal ganz am Schluss des Abschnitts, den wir gelesen haben, auch hat man von alters her nicht vernommen, es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren oder warten, wie wir vielleicht in unserer Sprache sagen würden. Was für ein wunderbarer Gott. Dieser Gott wird hier beschrieben und ganz besonders als jemand, der nochmal ganz neu wahrgenommen wird und erlebt wird. Jemand, den es nicht nur in der Tradition gibt. Abraham kennt uns nicht, steht da, glaube ich. Ich lese euch das nochmal vor. Das sind für das Alte Testament ganz außergewöhnliche Sätze. Wenn ihr überlegt, was das für eine Bedeutung hatte, Abraham, Isaak, Jakob, die geheiligte Tradition, das ganze Alte Testament atmet diesen Geist. Die späten Propheten hier, Jesaja am Ende, die sind zum Teil außerordentlich kritisch gegenüber dieser Tradition, weil sie gespürt haben, dass das auch Probleme verursacht hatte, wenn man sich zu stark darauf fokussiert hatte. Bist du doch Gott, unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Es war schon ein starker Tobak. Ihr wisst vielleicht, dass Jesus einmal eine Geschichte erzählt vom armen Mann und vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Der eine ist reich und gemein, der andere ist arm und nett. Und anschließend nach dem Tod ist der eine im Hades und der andere, der arme Lazarus, ist im Paradies und ist im Schoß Abrahams. Da greift Jesus das Denken, die Tradition der damaligen Zeit auf. Also das war Abraham, das war keine Kleinigkeit. Und deswegen ist es schon krass, wenn hier steht, Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Es geht darum, diesen Vater persönlich kennenzulernen. Ich weiß nicht, aus welcher Tradition du so kommst, wie fromm deine Familie ist. Das kann ein riesiges Hindernis sein. Eine fromme Familie auf dem Weg zu einer persönlichen Beziehung zu Gott. Es kann so schwer sein, das abzustreifen. Es kann so schwer sein, zu unterscheiden, glaube ich das wirklich selbst oder gehe ich jetzt doch nur auf die Erwartungen meiner Familie ein. Auch das andere gibt es. Es kann sein, dass du aus einer Familie kommst, aus einem Hintergrund kommst, wo das wirklich so nur was für Idioten ist, an Gott zu glauben, dass es für dich ganz schwer ist, da einen eigenen Weg zu gehen. Jürgen Spies, einer der vielleicht bekanntesten christlichen Apologeten, Verteidiger des christlichen Glaubens, hat mal erzählt, er kommt nicht aus einem christlichen Hintergrund und er war immer schon ein skeptischer Mensch und er hat so gesagt, es war so, als kleiner Junge hat er immer gesehen, wie sein Vater vor dem Fernseher saß, wenn da irgendwie Nachrichten kamen oder Politiker sprachen und sein Vater sagte dann immer, alles gelogen. Er saß immer vor dem Fernseher und sagte, wenn da irgendjemand sprach, alles gelogen. Und das hat ihn geprägt als kleinen Jungen. Das hat ihm eine skeptische Haltung eingeimpft. Das hat es ihm auch nicht leicht gemacht, den Weg in den christlichen Glauben zu finden. Und jetzt, wo er Christ ist, beschäftigt er sich besonders mit den Fragen, mit den Antworten auch auf skeptische Fragen. Ich weiß nicht, was dich prägt. Es ist gut, diesen Gott ganz persönlich zu entdecken und ihn nicht nur als Gott, als Instanz, als den da oben zu entdecken, sondern als Vater. Und dann können die Erfahrungen, die du persönlich machst, auch zu einer Brücke werden. Auch die schwierigen Erfahrungen. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Und vielleicht ist es manchmal auch gut, sich nochmal darüber im Klaren zu werden, wo hat Gott mir in meinem Leben schon geholfen, wo ist er schon bei mir gewesen, sich das gegenseitig zu erzählen. Beim Kaffeekochen hat mir letzte Woche der Siggi so viele gute Geschichten erzählt aus seinem Leben. Ich darf das hier einfach mal so sagen, aus seinem Leben, wo er das für sich erlebt hat, dass Gott ihm geholfen hat. Von alters her ist das der Name Gottes, der Erlöser. Der Heiland und der Vater. Und zu dem dürfen wir auch jetzt nochmal gemeinsam kommen am Ende dieser Zeit. Er wirkt und er möchte, dass wir diese Wirksamkeit gemeinsam und jeder für sich persönlich nochmal ganz neu erfahren. Und wenn das für dich wichtig ist, dann darfst du jetzt aufstehen zum Gebet. Ich lade auch die ein, die vielleicht über das Internet zuhören, nochmal so einen bewussten Moment der Stille sich zu nehmen während dieses Gebetes und sich zu fragen, in welche Richtung geht für mich der nächste Schritt? Wo möchte Gott in meinem Leben konkret wirken? Bevor ich bete, lese ich noch einmal vor, wie schön dieser Vers, den wir im Alten Testament gelesen haben, auch im Neuen Testament klingt, wie ihn Paulus wiedergibt in 1. Korinther 2, Vers 9, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die sich auf ihn einlassen. Es gibt etwas, das ist für dich ganz persönlich in dieser Beziehung. Das hat noch kein anderer gesehen. Das hat kein anderer gehört, das hat auch kein anderer im Herz. Das spielt sich zwischen dir und diesem liebevollen Vater ab. Und das Schönste, was man sich geben kann, ist, dass man sich auf dieses Geschenk einlässt. Ich lade euch ein, dass wir jetzt aufstehen und beten. Herr Jesus, danke, dass du zu uns herabgekommen bist. Danke, dass wir jetzt in dieser Adventszeit besonders darüber nachdenken dürfen, was das bedeutet, dass du deine ganze Macht, deine ganze Kraft hinter dir gelassen hast und zu uns auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du am Kreuz unsere Schuld auf dich genommen hast und sie in Liebe verwandelt hast. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden, der hier in dieser Gegenwart ist, persönlich oder über das Internet verbunden. Ich bitte dich für diejenigen, die zum ersten Mal einen Schritt auf dich zutun möchten. Herr, das ist durch deine Wirksamkeit möglich. Das ist keine menschliche Leistung. Aber danke, dass du unser Herz weich und offen machen kannst dafür. Und ich bitte dich darum, dass heute Entscheidungen für dich fallen. Und ich bitte dich für jeden, der hier dabei ist und sich nochmal neu einlassen möchte, auf deine vergebende, verwandelnde Kraft in unserem Leben. Ich bitte dich für alle schwierigen und auch alle schönen Situationen, dass du hineinkommst, dass du gegenwärtig darin bist und dass du uns offen dafür machst, dich in alles einzubeziehen. Amen.